SRF 2 Kultur.
SRF 2 Kultur, Kontext, Sachbuch-Trio. Vielleicht weniger mit Köpfen der Zeit, als vielmehr mit Köpfen, die sich mit dem Phänomen der Zeit auseinandergesetzt haben. Mein Name Bernhard Senn und zur zeitlich begrenzten Runde haben sich heute zu mir gesetzt meine Kolleginnen und Kollegen
Hanna Wick,
Hans-Jörg Schulz
und Cornelia Cassis.
Ja, Cornelia Cassis, mit Ihnen fangen wir ganz kurz an. Das Alter, so sagt man, sei eine besondere Zeit, ein Geschenk gleichsam nach einem gut angefüllten Leben, eine ganz besondere Lebenszeit also. Und Ihr Buch, das Sie uns heute vorstellen, handelt von genau dieser Lebenszeit und ihren Qualitäten.
Ja, Sie sehen, es ist ein ganz kleines Buch über ein großes Thema, ein Thema, das im Herbst des Lebens an Wichtigkeit gewinnt, nämlich die Gelassenheit. Die Gelassenheit als Teil der Lebenskunst. Ich bin nun gar keine Freundin von Büchern, die mir in 10 Schritten, wie dieses Buch hier auch, ein verbessertes Leben versprechen. Die 10 Schritte in diesem Buch aber, beginnend mit Grundgedanken zu den Zeiten des Lebens bis hin zu den Grundgedanken zu einem möglichen Leben nach dem Tod, haben mich trotzdem überzeugt.
Da sind wir gespannt, mehr dazu zu hören. Das hören Sie in circa 20 Minuten. Hans-Jörg Schulz, bevor wir zurücklehnen können und unsere Gelassenheit sozusagen optimieren, muss Zeit in Geld verwandelt werden. Arbeitszeit ist das Thema Ihres Buches. Arbeitszeit in Zeiten steigender Arbeitslosigkeit in Europa ja immer kostbarer, aber auch immer prekärer wird.
Und hier geht es vor allem um die Zeitarbeit. Das ist ja eine Methode, die auch immer beliebter wird. Leiharbeiter, Zeitarbeiter. Und damit hat sich Günter Wallraff beschäftigt. Und Günter Wallraff ist ja über Deutschland hinaus für seine Recherchiermethoden sehr bekannt. In Schweden gehört das Wort Wallraffen schon zum offiziellen Sprachgebrauch. Wallraff hat sich da immer so eine Maske zugelegt, sehr sorgfältig gemacht, hat sich in Betriebe eingeschmuggelt. Mal war er der Türke Ali, mal der Bild-Zeitungsredakteur Hans Esser. Das waren seine berühmtesten Rollen eigentlich. Und hat dann seine Erlebnisse als Buch zusammengefasst hinterher. Bestseller. Der Türke Ali ist 5 Millionen Mal verkauft worden. Dieses Mal geht's um das, was Wallraff Wegwerfmenschen bezeichnet, um Zeitarbeiter, Tagelöhner und andere, die viel schuften und wenig verdienen. Dafür hat Wallraff jetzt ein ganzes Team von Undercover-Arbeitern zusammengestellt, die durch ihre Erlebnisse in der Arbeitswelt beweisen, Arbeit macht arm.
Auch da bin ich gespannt, mehr darüber zu hören, Hans-Jörg Schulz. Hanna Wick, alles zu seiner Zeit, möchte ich fast sagen. Das heißt, bevor wir über die spezielle Zeit des Alters sprechen und über die immer brüchiger werdende Arbeitszeit, ja, gilt es wohl, ein paar Grundbegriffe zu klären in Sachen Zeit.
Ja, genau. Und da ist dann sozusagen mein Buch dafür zuständig, für diese Grundbegriffe. Es heißt »Das Buch der Zeit«. Ist von einem Universalgelehrten, einem britischen Universalgelehrten geschrieben. Mhm. Und in diesem Buch der Zeit werden eben alle großen und kleinen Grundbegriffe, die mit der Zeit zu tun haben, geklärt. Also zum Beispiel, was ist eine Sekunde, was ist ein Kalender, ist die Zeit überhaupt real, was ist Zeit in der Biologie, in der Psychologie. Also so ein richtiger Grundbegriffe-Rundumschlag, kann man sagen, bietet dieses Buch.
Klingt auch sehr, sehr interessant, vor allem wenn man bedenkt, dass man ja sagt, die Zeit ist eigentlich ein absolutes Rätsel. Man wird es nie wirklich ganz erforschen und erfassen können, um was es sich dabei handelt. Ja, warum eigentlich? Warum wird die Zeit uns wohl immer ein Rätsel bleiben, Hanna Wick?
Also mir ist es bei der Lektüre dieses Buches so gegangen, dass ich erstmals verstanden habe, es ist wahrscheinlich deswegen so ein großes Rätsel, weil ganz viele verschiedene Disziplinen eben dazu was zu sagen haben. Die kommen auch alle in dem Buch zu Wort. Also da kommen ganz verschiedene Wissenschaftler aus verschiedenen Epochen zu Wort, aus verschiedenen Kulturen und Religionen, zum Beispiel antike Philosophen. Das ist ja ganz klassisch, dass man da ein bisschen anschaut, wie haben antike Philosophen die Zeit gesehen, aber auch buddhistische Meister, die meditieren und da über die Zeit nachdenken, dann eben auch Physiker, Biologen und so weiter. Es ist also ein sehr vielstimmiges Buch und mit diesen vielen Stimmen versucht eben der Autor, der heißt Adam Hart Davis, versucht sozusagen das Rätsel der Zeit einzukreisen oder in die Ecke zu drängen, kann man sagen. Es funktioniert eigentlich auch ganz gut, weil er eben so viel weiß. Dieser Autor, der kann auch komplizierte Themen ganz gut greifbar machen. Man kennt ihn so vom britischen Fernsehsender BBC. Da präsentiert er Sendungen über Wissenschaft und Wissenschaftsgeschichte und hat viel Erfahrung drin, eben Kompliziertes einfach zu machen. Das hilft natürlich, wenn man das Buch liest. Ich meine, das ist ja ein riesiges Unterfangen. Aber auch die klare Struktur des Buches hilft, sei es jede Doppelseite eigentlich einem Unterthema gewidmet, kann man sagen, zum Beispiel den Gezeiten. Also wie beeinflusst der Mond das Leben auf der Erde mit seinem Rhythmus und der Gezeiten oder die Lebensrhythmen von Pflanzen? Also sagen wir jetzt mal, Baumringe sind ja ein Ort, wo man die Zeit verfließen sehen kann. Und am Anfang dieser Kapitel stehen sehr oft Fragen. Die Urfrage ist natürlich, was ist Zeit? Aber da gibt es auch die Frage zum Beispiel, warum kann eine Minute manchmal Stunden dauern, gefühlte Stunden dauern, wenn doch eine Stunde manchmal ganz schnell vorbeifliegt? Oder zum Beispiel auch, wo kommt der Kalender her? Vieles davon hat man vielleicht schon mal gehört, aber gerade heute an einem Tag wie Silvester ist es ja wieder mal interessant, drüber nachzudenken. Ich meine, Silvester ist eigentlich irgendein x-beliebiger Tag. Nicht mal die Wintersonnenwende, also gar nichts Spezielles. Und trotzdem verfallen wir gerade heute in diese spezielle Mischung aus fröhlicher oder besinnlicher Rückschau und Vorfreude, je nach Naturell eben, was Silvester so mit einem macht. Und es ist ja eigentlich das Fest der Zeit, Silvester, und da hört man eben auch ein bisschen was dazu in dem Buch. Und dann fragt sich Adam Hart Davis natürlich auch, ist die Zeit real? Das ist eine der Grundfragen, also gibt es sie wirklich? Man möchte ja sagen, eben gerade wenn man älter wird, ja natürlich, wir spüren es ja, wir werden ja älter. Aber so klar ist das eben nicht. Vielleicht erschafft unser Gehirn auch nur die Vergangenheit, jeden Moment als Erinnerung. Und diese Realität der Zeit ist auch eine große Frage, mit der sich die Physiker beschäftigen. Und da finde ich es auch gut, dass der Autor wirklich den neuesten Forschungsstand abbildet. Also es ist nicht irgendwie die Physik vor 20 Jahren, sondern er nimmt auch wirklich ganz neue Physik in dieser Frage der Realität der Zeit mit rein, aber auf einfache Weise.
Sie sagen, Hanna Wick, er nimmt neue Erkenntnisse mit rein. Dennoch ist Ihr Buch als einziges Buch in der heutigen Runde nicht in diesem Jahr erschienen, sondern schon vor 2 Jahren. Die Frage ist, wir haben es deswegen reingenommen natürlich, weil wir heute eine monothematische Sendung fahren. Jetzt ist für mich trotzdem die Frage, ja, wie zeitlos ist denn dieses Buch? Also hat es diese 2 Jahre schon gut überlebt?
Also ich finde schon, es hat es sehr, sehr gut diese 2 Jahre schon überlebt. Weil ich meine, viele der Grundfragen, die bleiben eben. Also die kann man nicht einfach so lösen. Und das war auch das, was ich sagen wollte am Anfang. Kann man da irgendwie eine Antwort finden oder dieses Rätselzeit wirklich verstehen? Wenn man das Buch liest, denkt man eben, ja nein, je mehr Fragen, je mehr man sich die Zeit anschaut, desto mehr Fragen tauchen auf. Das heißt, die Zeit ist so ein typischer Fragenmultiplikator. Und ich meine, viele der Fragen, die werden wir auch nicht in den nächsten 2 Jahren beantworten.
Wenn ich jetzt mit meinem ganz kleinen Buch Ihr großes Buch anschaue, dann ist da schon ein riesiger Unterschied, zum Beispiel auch durch die Bilder. Sie haben gesagt, ein Thema, 2 Seiten, können wir mal ein bisschen durchblättern und Sie zeigen uns ein bisschen, wie das gelayoutet ist, wie das illustriert ist.
Ja klar, also zum Beispiel, was nehmen wir denn jetzt mal gut? Sonnen- und Mondfinsternis zum Beispiel waren ja immer ganz spezielle Ereignisse. Dann sieht man hier jetzt einen Text, also so einen Titel, einen Text, einen kleinen Ausschnitt über Thales von Milet. Da sind auch immer historische Zeichnungen dazu, schöne Naturfotografie. Klar, man kriegt immer einen visuellen, sozusagen eine visuelle Hilfe beim Verständnis oft. Jetzt bei Sonnen- und Mondfinsternis ist es einfach, aber es gibt auch Beispiele, zum Beispiel bei der speziellen Relativitätstheorie von Albert Einstein. Da kriegt man durch die Illustration dann auch wirklich eine Hilfe beim Verständnis.
Also man kann sich gut vorstellen, das ist so ein Bilderbuch und da schaut man von Zeit zu Zeit eine Doppelseite an.
Klar, es ist nicht gemacht zum Durchlesen. Es ist eine Art Zeitlexikon, wo man immer wieder nachschlagen kann. Das Register ist sehr gut, das heißt, das funktioniert auch gut mit dem Nachschlagen, aber ist definitiv nicht gemacht, um es in einem Stück durchzulesen.
Ja, Sie haben ja erwähnt, dass auch die alten Philosophen schon drin vorkommen. Das heißt, es ist wirklich, die Zeit ist ein absolut zeitloses Thema, oder? Es ist ja wirklich durch die Jahrhunderte immer wieder neu diskutiert worden und wird auch bei uns neu diskutiert. Beschäftigt er sich auch damit, dass die Zeit eigentlich zu jeder Zeit wieder anders diskutiert wird?
Also ich würde sagen, nicht so auf dieser Metaebene. Dafür hat das eben keinen Platz mit diesem schnellen Abhandeln und es ist dann doch ziemlich oberflächlich. Aber natürlich merkt man das, wenn man sich das anschaut, weil es fängt eben ganz früh an und hört heute auf. Und die Frage wird nie beantwortet, zu keiner Zeit. Aber das muss man sich selber denken.
Was ist denn so in etwa die Flughöhe, auf der man sich bewegt? Ist das jetzt etwas, also von den Bildern her, wie Sie es uns gezeigt haben, klingt das und sieht das sehr spannend aus. Es sieht auch so aus, als könnten Jugendliche sich damit beschäftigen, die vielleicht nicht mal so eine große Aufmerksamkeitsspanne haben, langen Texten gegenüber zum Teil. Aber wie ist es denn, wenn man ein bisschen doch auch etwas mehr wissen möchte, das über die Bilder, die bunten Bilder und die kleinen Kästchen drüber hinausgeht?
Also ich finde, die Texte sind sehr gut und nahrhaft, aber es ist schon oberflächlich in dem Sinn, dass man zu jedem einzelnen Kapitel natürlich ein eigenes ganzes Buch schreiben kann und lesen kann. Und das, da wird es aber, finde ich, bei der Zeit, gerade in der Physik, sehr schnell sehr, sehr kompliziert. Ist auch so ein bisschen wie der kleinste gemeinsame Nenner all der verschiedenen Disziplinen hier in diesem Buch versammelt. Wenn man jetzt in der Physik modernste Zeittheorie, ich meine, da habe ich mir auch überlegt, ein Buch vorzustellen, aber das wäre dann zu harte Kost gewesen. Weil, ja, es wird dann schnell kompliziert.
Also ein Buch eindeutig für Einsteiger einerseits, aber eben auch für Fortgeschrittene ein Stück weit, die vielleicht etwas von ihrem Wissen noch vertiefen möchten. Adam Hart Davis, das Buch der Zeit, erschienen ist es im Primus Verlag 2012. Kontext auf SRF 2 Kultur, das letzte Sachbuchtrio in diesem Jahr. Das Thema ist Zeit. Eine ganz spezielle Zeit ist ja die Arbeitszeit, Hans-Jörg Schulz. Aber die Zeiten, wo man diese Arbeitszeit vielleicht sogar ein Leben lang bei einem und demselben Arbeitgeber verbracht hat, diese Zeiten sind vorbei, tempi passati sozusagen. Angebrochen ist eine gänzlich neue Zeit, die in gewisser Weise an ganz alte Zeiten erinnert, nämlich an die Zeit, dass Arbeitszeiten noch überhaupt nicht geregelt waren.
Ja, so ist es. Und diejenigen, die diese Zeitarbeit verrichten müssen, sind für Günter Wallraff, den Autor meines Buches, die Lastenträger, so heißt das Buch. Er schildert die Arbeit quasi zwar flexibel und jederzeit bereit zu arbeiten, aber doch als etwas, das sich im freien Fall gewissermaßen befindet im Moment. Und eine der Arbeitsformen ist eben die Zeitarbeit in Deutschland. Das Buch ist natürlich sehr stark in Deutschland recherchiert worden, wo das Problem auch viel größer ist als in der Schweiz. Gibt es über 7 Millionen Zeitarbeiter mittlerweile schon. Das sehr umstrittene System geht ja so, dass Zeitarbeitsfirmen ihre eigenen Mitarbeiter an andere Firmen verleihen und dafür eine bestimmte Leihgebühr erhalten. In der Schweiz nennt man sowas Temporärstellen. Die Kritik an der Zeitarbeit aus dem Wallraff-Buch kann man so zusammenfassen: Zeitarbeiter verdienen in aller Regel erheblich weniger als festangestellte Kollegen in derselben Position. Dadurch haben sie zum Beispiel keine Chance, privat vorzusorgen, weil nichts mehr übrig bleibt. Sie haben häufig Verträge, die Urlaub oder Weiterbezahlung bei Krankheit ausschließen. Und sie werden oft in Firmen eingesetzt, die sehr weit weg sind vom Wohnort. Und so erzählt zum Beispiel ein Mitarbeiter von Wallraff in dem Buch, wie er eine solche Arbeit ein Jahr lang bei Daimler-Benz, also bei dem Mercedes-Hersteller, verrichtet hat. Und in der Tat gibt es eben auch bei dem renommierten Autounternehmen Vollzeitkräfte, die von ihrem Lohn nicht leben können, weil sie eben nicht bei Mercedes direkt beschäftigt sind, sondern bei einer dieser Zeitfirmen. Sie müssen aber genau das Gleiche arbeiten wie die Kollegen, die festangestellt sind. Daimler zahlt mittlerweile einen Tariflohn von 17 Euro die Stunde. Die Leiharbeiter bekommen weniger als die Hälfte und müssen teilweise vom Staat noch mit Hartz IV unterstützt werden. Das ist natürlich ein ganz perverses System. Der Betrieb spart und der Steuerzahler muss dann quasi den Rest dann noch mit draufzahlen. Eine andere Undercover-Reportage erzählt von Zeitarbeiterinnen. Es sind sehr oft Frauen, die in diesen Berufen eingesetzt werden, die in der Fleischindustrie im Ruhrgebiet beschäftigt sind und waren. Das sind zumeist Bulgarinnen, die für einen Stundenlohn von 4,20 Euro 10 bis 12 Stunden am Tag arbeiten müssen. Wallraff nennt das Ergebnis der Recherchen von ihm und seinem Autorenteam eine Umverteilung, die von arm nach reich stattfindet. Und das Buch Die Lastenträger porträtiert Fälle von einer deutschen Arbeitsrealität, die sich manchmal so darstellt, als hätte es 150 Jahre Kampf um Menschenwürde in den Betrieben nicht gegeben, also an den Rändern der Arbeitswelt, in der Zeitarbeiterbranche, Leiharbeiterbranche oder bei den Werksverträgen, gibt es teilweise absolute skrupellose Arbeitgeber. Und das Ganze hat einen Trend, es wird nämlich immer häufiger eingesetzt.
Und habe ich das richtig verstanden? Günter Wallraff fingiert hier eigentlich mehr als Herausgeber, hat zwar auch einzelne Sachen geschrieben, aber sonst ist es wie eine Aufsatzsammlung von verschiedenen Recherchen.
Ja, genau. Er hat eine Stiftung gegründet, die Wallraff-Stiftung, und dort beschäftigt er, also die hat er relativ viel Geld aus seinen Büchern zusammengetragen, und dort beschäftigt er eine ganze Menge junger Menschen, die eben auch wie er selber undercover dann arbeiten. Und das ist teilweise sehr aufwendig. Ich meine, wenn man sich vorstellt, ein ganzes Jahr lang in so einen Betrieb zu gehen und diese Arbeit zu verrichten, das ist schon eine sehr gründliche Recherche.
Weiß man, was das Buch bewirkt hat? Also beispielsweise jetzt bei Daimler-Benz oder in diesen Fleischfabriken, wie Sie sie genannt haben, wo ungarische oder osteuropäische Frauen für 4 plus Euro arbeiten. Das wurde ja dann publik, und da muss ja ein Betrieb reagieren, stellt man sich vor.
Ja, ja, da hat auch das Fernsehen, das deutsche Fernsehen hat auch drauf reagiert und dann einen Film über die Arbeitsverhältnisse bei Daimler-Benz da am Fließband gebracht. Und daraufhin haben die, also zumindest sagen sie das, haben sie ihre Grundregeln geändert. Also es war ausgesprochen erfolgreich. Es hat auch Diskussionen gegeben in Talkshows, Hard Aber Fair und so, wo dann Wallraff auch jeweils eingeladen wurde. Also das war sehr öffentlichkeitswirksam, aber natürlich, wie unsere Zeit ist nun mal sehr schnelllebig, das wird dann auch schnell wieder untergehen. Und es wird in jedem Fall Nachrecherchen brauchen.
Und Sie haben gesagt, ganz am Schluss, das wird häufiger, diese Zeitarbeit. Weiß man denn wieso? Also ich könnte mir jetzt einfach so aus dem Stand vorstellen, dass es auch mit dem deutschen Arbeitsrecht zu tun hat. Schwierig ist, Leute quasi zu entlassen oder nicht so flexibel ist wie in der Schweiz zum Beispiel.
Genau, deswegen ist das Problem auch in der Schweiz nicht so groß, weil in Deutschland doch ein sehr starker Kündigungsschutz besteht. Ja. Und bei uns ist ja doch nach einem Vierteljahr sowieso Schluss. Also von daher gibt es das vergleichbare Problem hier nicht. Aber in Deutschland, die Gewerkschaften sind vor allem sehr auf der Hut, weil sie sagen, eben, der Kündigungsschutz wird ausgehebelt durch diese Zeitarbeit. Und das ist es ja auch, was viele Arbeitgeber natürlich wollen damit.
Zeigt Wallraff in seiner Sammlung denn irgendwelche Möglichkeiten des Widerstands auf? Also gibt es da irgendwelche Wege, die man beschreiten kann? Vermutlich eben nicht, weil das so in einem sich ungesicherten Raum sich bewegt.
Ja, also bei großen Betrieben wie Daimler-Benz zum Beispiel gibt es Möglichkeiten, weil es dort noch eine sehr starke Gewerkschaft natürlich gibt, die auch im Vorstand vertreten ist. Und da kann man einfach durch Publizität kann man da etwas erreichen. Aber bei den kleineren Betrieben, wirklich so beim Fleischfachhandel und so, da wird es relativ schwierig, zumal das sind ja eben dann auch oft Ausländerinnen, die nicht organisiert sind und die auch Angst haben, abgeschoben zu werden und so weiter. Also das ist ein ganz heikles Gebiet.
Ich nehme an, das Wichtigste ist vermutlich einfach, dass man darüber spricht, dass auch die Betroffenen darüber sprechen, sich vielleicht auch solidarisieren. Die Lastenträger, so heißt das Buch, Arbeit im freien Fall, flexibel schuften ohne Perspektive, der Untertitel, herausgegeben ist dieses Buch, wie gesagt, von Günter Wallraff. Nun, die welche, sage ich jetzt mal in Anspielung auf anderes Bonmot, die welche die Gnade der frühen Geburt hatten und das Glück eines gesicherten Arbeitsplatzes, diese Menschen dürfen ja dann irgendwann mal entspannt zurücklehnen und eine ganz neue Dimension des Lebens entdecken, Cornelia Kasis. Ihr Buch ist vom Erfolgsautor Wilhelm Schmid, der ja auch schon mehrfach bei uns auf dem Sender war, weil seine Bücher spannend sind, auch oft Mut machen. Denken wir nur an sein Bestseller Glück. Jetzt also das Thema Gelassenheit. Bleibt Schmid sich treu und beglückt uns mit ermutigenden Erkenntnissen, um gelassen ins Alter zu gehen?
Ja, also Wilhelm Schmid ist ja ein Philosoph, insofern ein Großdenker, ein Weitdenker. Er lebt in Berlin, er ist sozusagen ein Handelsreisender mit Philosophie im Gepäck. Lange war er Gastdozent in Riga und in Tiflis, und seine Vorträge führen ihn regelmäßig auch nach China. Sein Grundthema ist Lebenskunst, ein weites Feld. Wir in der Schweiz kennen ihn am ehesten als Autor mehrerer Bücher, als einen, der lange im Spital in Affoltern am Albis arbeitete und da philosophische Gespräche führte mit kranken Menschen, mit finalkranken Menschen. Oder wir kennen ihn, Sie haben es gesagt, Bernhard Senn aus Radiosendungen auf SRF Kultur, aus Gesprächen in Kontext oder der Sendung Perspektive. Ich habe den mehrfach preisgekrönten Philosophen in diesem Jahr an der Nationalen Prosenektute-Tagung gehört und später auch zum Gespräch getroffen für eine Sendung in Kontext. Und er war da Eröffnungsreferent zum Thema Gelassenheit und stand etwa nicht, wie man sich vorstellen könnte, von einem Eröffnungsreferenten stramm am Rednerpult, sondern quälte sich wohl etwas Rückenschmerz geplagt auf die Bühne, nahm auf einem Stuhl Platz an einem Tisch und machte keinen Hehl daraus, dass ihm, dem 61-Jährigen, das Älterwerden trotz Gelassenheitswissen schwer zu schaffen macht. Insofern eine wirklich glaubwürdige Figur. Im Vorwort zu seinem Buch schreibt er denn auch: Ich bin nicht im Besitz der Gelassenheit, aber sie scheint mir erstrebenswert, um ein schönes Leben führen zu können. Und mit seiner Gelassenheit, mit der Ataraxia, der Nicht-Unruhe, wie Epikur die Gelassenheit nannte, strebt Schmidt weit mehr als moderne Coolness an. Es geht ihm um die gelassene Gelassenheit, nicht um eine protzende, provozierende Gelassenheit, sondern um eine leise, vielleicht auch zu übersehende Haltung. The Art of Aging, sagt er, statt Anti-Aging. Von seinen 10 Schritten haben mich der 4. und der 5. am allermeisten beeindruckt, weil sie zeigen, wie weit das Feld der Gelassenheit ist, wie sie scheinbar Gegensätzliches vereint. Beim 4. Schritt geht es nämlich um den ganz bewussten Genuss von Lüsten und Glück, beim 5. aber um den ganz bewussten Umgang mit Schmerzen und Unglück. Zum 4. Schritt schreibt Schmidt: Willkommener als früher sind dabei die bescheidenen Lüste, die sich jetzt erst hervorwagen, da die orgiastischen Orkane vorübergezogen sind. Zu den bescheidenen Gelüsten zählte er beispielsweise das Lied der Amsel im beginnenden Frühling, das Nippen am Espresso, der Körper und Seele wärmt und den Geist beflügelt, die Lust auch an der Erinnerung, die eine kleinere Rolle spielte, solange der Blick vor allem nach vorne gerichtet war, das Glück durch schöne und tiefe Gespräche, der Trost, der in der Gartenarbeit liegt, weil sie, so schreibt Schmidt, Balsam für die Wunde der Endlichkeit ist. Carpe diem übersetzt Schmidt nicht mit genieße den Tag, sondern genieße diesen Tag. Denn es gibt auch ungenießbare Tage. Und dabei sind wir beim 5. Schritt, beim Umgang mit Schmerzen und Unglück. Da macht Schmidt unmissverständlich klar, dass sich Gelassenheit nicht gut vereinbaren lässt mit dem modern und laut behaupteten Autonomie- und Selbstbestimmungsimperativ, sondern eher auch mit einer ganz stillen Hinnahme und Hingabefähigkeit, die bei Lichte besehen dann aber auf eine leise Art doch ziemlich viel mit Autonomie zu tun haben.
Wenn Sie jetzt das so als Ganzes sehen und dann sagen, okay, für mich selber habe ich einen speziellen Punkt vielleicht auch herausgezogen, könnten Sie da etwas benennen? Also was für Sie vielleicht auch in Ihrer Lebenssituation, in Ihrem Lebensalter fruchtbar zu machen wäre?
Ja, ich glaube, das ist das mit dieser Hinnahme- und Hingabefähigkeit. Ich meine, ich bin eine Babyboomer-Generation Angehörige und da haben wir gelernt, Selbstbestimmung, Autonomie ist das Wichtige. Wir müssen sagen, was wir denken, wie wir es wollen, wie wir es finden, ganz besonders auch die Frauen meiner Generation. Und nun kommt quasi durch die Hintertür so etwas, was ich eher von meiner Großmutter wiederum kenne, nämlich, dass man einfach auch das Leben annimmt mit dem, was es einem zuspült. Und da hat Schmidt, finde ich, eine moderne Sprache dafür gefunden und einen modernen Zugang, der mir durchaus einleuchtet.
Das Buch ist aber nicht nur was für Leute, die schon älter sind. Also kann auch ich, die noch irgendwie, keine Ahnung, mehr als 20 Jahre arbeiten muss, was davon daraus ziehen?
Ja, ich kann mir vorstellen, selbstverständlich ist Lebenskunst in jedem Alter eine Herausforderung und ich kann mir auch vorstellen, Gelassenheit ebenso, auch in Bezug beispielsweise auf die eigenen Kinder, die ja sehr oft nicht dem entsprechen, was man in der Fantasie so sich als Wunschkind ausgemalt hat. Aber ich glaube schon jetzt, wenn ich so den entwicklungspsychologischen Hintergrund, den Schmidt hier anbringt, bedenke, kann ich mir vorstellen, dass es für Sie interessant wäre, aber vielleicht nicht gleich unter die Haut ginge, wie zum Beispiel, wenn es Ihre Mutter liest.
Ist das ein Buch, das mehr für Optimisten geschrieben ist? Denn ich meine, der Untertitel, was wir gewinnen, wenn wir älter werden, denn man kann es ja auch umdrehen, was wir verlieren, wenn wir älter werden. Also der Ansatz ist ja eher optimistisch.
Das ist vielleicht auch ein Verlagstitel. Also was ich wirklich Schmidt zugute halten möchte, dass er die Polarität des Lebens nicht aus dem Auge verliert. Wie ich jetzt auch gesagt habe, mit dem vierten und dem fünften Schritt. Es geht wirklich um die Genüsse, es geht aber auch um die Schmerzen, es geht um die Verluste, es geht um das Trauern, um Menschen, die man verliert, die in der gleichen Generation sind. Es ist nicht ein schöner Redner, es ist kein Anhänger von sogenannten positiven Denken, mitnichten.
Das wollte ich eben gerade auch noch fragen. Es gibt ja unglaublich viele Ratgeber in diese Richtung eben. Mehr Gelassenheit, mehr Zufriedenheit und so weiter und so fort. Worin liegt denn der wesentliche Unterschied zu den sonst üblichen 0815 Ratgebern auf diesem Gebiet?
Es hat kein Imperativ. Es hat nicht, mach so, mach's nicht so, beachte dies, beachte das, vergesse dies. Nein, es ist leichtfüßig geschrieben, aber nicht oberflächlich, bescheiden, aber mitnichten einfach. Es ist sehr glaubwürdig. Es hat keine Pose. Es hat keinen Mahnfinger. Es sind einfache Sätze und im Zwischenraum zwischen den Sätzen leuchtet sehr wohl sehr viel Wissen einem entgegen. Also, ich finde, Wilhelm Schmidt hat deswegen sehr viel Glaubwürdigkeit, weil er selbst eigentlich gelassen schreibt. Er macht sich überhaupt nicht wichtig. Man spürt, er weiß sehr viel mehr, als dass er schreibt.
Wilhelm Schmidt, Gelassenheit, was wir gewinnen, wenn wir älter werden. Ihr vorgestelltes Buch, Cornelia Kasis, ist im Insel Verlag erschienen in diesem Jahr. Drei Bücher, drei Titel, ganz kurz die Schlussrunde. Für wen ist denn dieses Buch gedacht? Ihr Buch speziell, Hanna Wick, vermutlich eben für Einsteiger und?
Genau, und Fortgeschrittene. Es ist eigentlich für alle, wie sozusagen jedes Buch im Sachbuch-Trio fasst. Das Buch der Zeit von Adam Hart Davis. Es ist ein Lexikon der Grundbegriffe der Zeit, wo man alles nochmal nachschauen kann, was Denker und Dichter und Religionsgründer über die Jahrzehnte so zur Zeit gesagt und geschrieben haben.
Hans-Jörg Schulz,
Ihr Buch. Mein Buch Die Lastenträger, herausgegeben von Günter Wallraff, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und ich empfehle es eigentlich allen, die sich, also nicht nur für die Methode des Wallraffens, von der wir es ja vorhin schon hatten, interessieren, sondern die Interesse für unsere Arbeitswelt haben. Und zwar nicht nur für die eigene, sondern wirklich für die der Umwelt auch. Und die sich hier speziell auch des Phänomens der Zeit- und Leiharbeit annehmen wollen.
Cornelia Kasis.
Wilhelm Schmidt, Gelassenheit, was wir gewinnen, wenn wir älter werden, erschienen im Insel Verlag. Ein kleines Buch, man hat es in einem Nachmittag gelesen, aber man wird es immer wieder lesen müssen, weil es einem auch ein bisschen wieder zerfließt. Ich empfehle es allen Menschen, die vom Verdacht beschlichen sind, dass Aktivismus und das Tun nicht die Antwort ist auf alle Herausforderungen des Lebens.
Die Zeit, sie läuft bald schon, schlagen wir nicht nur das Kalenderblatt um, nein, wir tauschen den ganzen Kalender aus, ein Zeitensprung in dem Sinn. Und natürlich gibt's das Sachbuch-Trio auch im nächsten Jahr, immer am letzten des Monats hier im Kontext. Die Buchtitel, die finden Sie alle auch online, das ist Ihr Sender SRF 2 Kultur. Kommen Sie gut ins neue Jahr, guten Rutsch sagen
Hanna Wick,
Hans-Jörg Schulz,
Cornelia Kasis
und Bernhard Senn.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.